Deshalb bin ich auch kritisch, was jetzt irgendwie Staatsförderung von VC-Investment in Startups angeht oder so, aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig, aber haben halt eben auch VC-Beteiligte für Lobbyarbeit betrieben. Man kommt an das Kapital ran, wenn man das vernünftig und oft genug pitcht.
Willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und mein Name ist Frauke Holzmeier. sotechdeutschland@ntv.de ist die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns erreichen wollt mit Lob, Kritik oder auch Gastvorschlägen. Und heute begrüßen wir in Hamburg Gunnar Froh von Wunder Mobility. Hi Gunnar.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor, du warst mal bei McKinsey, hast dann dein eigenes Startup gehabt, so eine Art Wettbewerber von Airbnb und wurdest dann auch glatt von Airbnb übernommen. Hast dann bei Airbnb gearbeitet, um dann 2014 Wunder Mobility in Hamburg zu gründen, so eine Art Uber-Konkurrent, inzwischen aber spezialisiert auf Mobilitätssoftware, auf das Geschäft mit der Mobilitätssoftware. Also hören wir schon Airbnb, also Hotelbranche, dann ein bisschen in die Uber-Richtung, die Taxibranche ein bisschen angegangen. Welche Branche möchtest du denn als nächstes aufmischen?
Es kommt keine mehr danach. Wir haben inzwischen mit Wunder Mobility einen Punkt erreicht, wo wir Marktführer in unserem Bereich geworden sind. Der Bereich wächst aber auch sehr schnell. Das ist so ein bisschen zur Lebensaufgabe jetzt geworden. Das Ziel ist, die Firma Wunder Mobility ja sehr viel größer noch aufzubauen und da auch, wenn es möglich ist, einen Tech-Player zu schaffen, der einfach auch Weltmarktführer ist, was ja lange dauert und auch nicht so oft bis jetzt aus Deutschland raus gelungen ist.
Vielleicht kurz mal erklärt, was du genau mit Wunder Mobility machst. Genau, Software ist ja, kann man ja viel subsumieren, aber sag doch mal kurz vielleicht ein paar Worten, ein paar Sätzen, was ihr so treibt.
Ja, gerne. Also wir haben eine Plattform gebaut, auf der die Betreiber von neuen Mobilitätsdiensten ihre Dienstleistungen anbieten können. Also zum Beispiel Carsharing-Betreiber, Scootersharing, Shuttle-Dienste, Smart-Parking-Lösungen werden auf unserer Technologie gehostet, sodass manche Kunden komplett die Lösung von uns übernehmen und dann unter ihrem Logo operieren oder einzelne Komponenten, einzelne Tools von uns beziehen. Und zu den Kunden gehören im Wesentlichen drei Gruppen. Das sind die klassischen, die man da vermuten würde, Autohersteller. Es gehören alle drei, also die drei Deutschen und dann auch Ford und Toyota und so weiter zu unseren Kunden. Und dann gibt es die Gruppe der neuen Startups, der New Entrants in den Bereich, die dann teilweise einen Teil in-house machen, einen anderen Teil hosten. Und dann gibt es auch die Städte. Wir haben ein Dutzend deutscher Städte und auch internationale als Kunden, die dann über uns zum Beispiel Monitoring-Systeme laufen haben über die Shared Mobility bei sich oder ihre eigenen Shared Mobility-Dienste bei uns betreiben.
Wenn ich kurz da nochmal einhaken, also wenn ich mir jetzt 500 Fahrräder kaufe und möchte die gerne in Köln vermarkten, würde ich zu euch kommen, ihr würdet mir eine App basteln und eine Webseite und wo ich das dann schön alles vertreiben kann mit Abrechnung und allem Pipapo oder?
Das ist ein SaaS-Geschäft, also das ist dann eine White-Label-Lösung quasi. Wir würden die nicht von Scratch bauen. Wir könnten innerhalb von 36 Stunden eine Lösung erstellen, die im Endeffekt deinen Namen, Design und so weiter beinhaltet, aber im Endeffekt auf einer Lösung basiert, die bei uns schon vorhanden ist. Genau, und das ist der erste Schritt. Also ganz klar, wir könnten den Software-Teil dieses neuen Mobilitätsdienstes abstellen, abbilden. Wir sind aber inzwischen auch darüber hinausgegangen. Also du könntest über uns auch die passenden Fahrzeuge dazu beziehen und auch finanzieren und auch versichern noch so ein paar andere Schritte. Also das Vorbild auf Produktseite könnte man sagen, wäre ein Shopify aus dem E-Commerce. Viele, nicht Amazon selber, aber viele andere von ganz kleinen, die einen kleinen Online-Shop haben, zu größeren wie Calvin Klein oder der Tesla Online-Shop, sind auf Shopify gehostet von der Technologie her. Und die haben in E-Commerce es quasi geschafft, einem Longtail auch den Eintritt da zu ermöglichen und wachsen jetzt immer weiter darüber hinaus, über die ursprüngliche Lösung. Zum Beispiel bieten die dann auch ihre eigenen Kassensysteme an oder was diese Kunden eben sonst noch so brauchen. Und das ist bei uns eigentlich ähnlich. Wir entwickeln Wunder Mobility in eine Art Shopify für neue Mobilitätsdienste, für New Mobility. sodass zwar wahrscheinlich Uber und Lime ihre technischen Lösungen größtenteils in-house bauen, aber viele andere das nicht mehr tun und zunehmend kommen, aber dann auf gleichem Level quasi competen können. Und zunehmend werden auch ja größere Kunden eben für spezielle Aspekte, für bestimmte Lösungen, weil Teile dessen, was man da anbieten muss, es wird immer komplexer und über Teile versucht man sich vielleicht zu differenzieren, die baut man in-house und über andere Teile, die kauft man quasi einfach zu und hostet die dann bei uns.
Bevor wir vielleicht noch tiefer reingehen, wieso denn Mobilität? Wie bist du drauf gekommen? Warum ist das so dein Thema?
Also ich habe einfach ganz ursprünglich ein Interesse an Autos so schon lange gehabt, was viele aber auch so haben, auch ein bisschen oberflächlich. Und in der Zeit, in der ich, was du gerade angesprochen hast, auch ein Startup gelauncht habe, was eben Übernachtungsportal gedient hat, habe ich eigentlich mehrere Ideen ausprobiert mit Freunden zusammen. Und eine weitere, die wir auch in der Zeit gelauncht haben, war ein Carsharing. Wir haben da einfach gesehen, dass in dem Hochschulstandort, wo wir waren, wo wir in der Promotion waren, natürlich ganz viele Fahrzeuge so rumstehen und quasi gesponnen, wie es wäre, wenn ich jetzt die Hand auf die Windschutzscheibe legen kann und das Auto von meinem Kommilitonen einfach benutze, während das sowieso jetzt tagelang hier rumsteht. Parallel dazu hat Car2Go in Ulm die ersten Versuche unternommen. Und wir haben damals sowas aufgebaut und es war ein weiteres Startup, das hieß Campus Car, weil es auf einem Hochschulcampus war und dann noch auf anderen Hochschulstandorten, aber nie sehr groß geworden ist. Da habe ich mit Carsharing zu tun gehabt und später, und finde das sehr spannend, was man machen kann, wenn man quasi einfach da diese riesen Ineffizienzen, die da bestehen, durch Technologie zugänglich machen kann und ein Stück weit heben kann. Später, als ich bei Airbnb gearbeitet habe, war ich in Deutschland beheimatet und aber jeden Monat mehrere Jahre lang auch in San Francisco und habe da auch einige andere Gründer kennengelernt, auch die Lyft-Gründer, die dann die gleichen Investoren hatten wie Airbnb an einem bestimmten Punkt. Und dann habe ich ja immer da so diesen Austausch gehabt und war sehr begeistert von dem, was sie in ihrem Ridesharing eigentlich dort erreicht haben und habe gedacht, es wäre dringend an der Zeit, dass wir Ridesharing auch in Deutschland und in Europa launchen. Dafür gab es auch schnell Investoren, weil das für viele naheliegend erschien. Und dann haben wir das erste Ridesharing in Deutschland gelauncht, bevor noch Uber nach Deutschland kam. Das war aber vor 6 Jahren und heute ist es immer noch nicht groß geworden, weil im Endeffekt da viel Regulierung im Weg steht, bevor man Mobilität in Städten einfach so experimentell betreibt. Genau, und vor ungefähr 3 Jahren sind wir als Firma dann vom B2C-Geschäft, was wir dann nicht in Deutschland, sondern international halt betrieben haben, eine Zeit lang komplett weggekommen und haben gemerkt, dass eigentlich andere die Technologie, die wir entwickelt haben, auch ja, lizenzieren wollen und als Software as a Service quasi für ihre Dienste in Anspruch nehmen. Da gab es ein Kaufangebot vor 3 Jahren mal von einem Autohersteller, wo wir dann im Endeffekt ja so die Entscheidung im Raum stand, das nun zu machen, was finanziell Sinn zu machen schien, oder eigentlich dem zu sagen, okay, die Firma kaufen könnt ihr nicht, aber ihr könnt doch Technologie von uns einfach lizenzieren, was ihr dann eigentlich haben wollt, was dahinter steht. Und das hat uns auf diesen Pfad gebracht, der jetzt im Endeffekt uns als Firma auch sehr gut funktioniert, wo viele Operator weltweit ihre Mobilitätsdienste ja noch nicht profitabel haben und auch so die Frage im Raum steht, werden Uber oder Lyft dann überhaupt irgendwann profitabel sein? Können wir das als Zulieferer in diesen Bereich rein tatsächlich dann auch schon sein? Also die VCs sagen quasi, dass wir in dem Augenblick, wo ein Gold Rush in Mobility stattfindet, einfach die Picks and Shovels, die Werkzeuge da rein quasi verkaufen. Und dass das eine interessante Positionierung ist, weil wir nicht an einer bestimmten Stelle nach Gold suchen und dann leider, wenn da plötzlich die Regulierung ändert, ganz hart betroffen sind, sondern wir verkaufen quasi Schaufeln und hacken an jeden weltweit, der solche Dienste starten will. Und wir sind heute mit unserer Technologie in über 100 Städten auf 6 Kontinenten bei auch ja, über 100 Betreibern so im Einsatz und recht resilient auch in solchen extremen Krisen, wie die jetzt gerade stattgefunden hat, wo dann manche Märkte komplett runterfahren müssen, die Fahrzeuge halt nicht betrieben werden dürfen, während es in anderen schon wieder losgeht und sind sehr gut auch jetzt durch diese Zeit einfach gekommen.
Ja. Das erinnert mich, Schaufel und Hacke, als du das sagst, das erinnert mich an Kia Gen. Ich glaube, dieselbe Argumentation hat damals Per Schatz von Kia Gen auch mir gegenüber gesagt, was Kia Gen war. Kia Gen war die Schaufel und Hacke der Biotech-Industrie und ihr seid das offenbar dann für Mobilität. Also hochinteressant finde ich das.
Ja,
wir hatten vor kurzem einen Gast hier, der Sven Ratjen aus dem Silicon Valley, der ist da beheimatet und arbeitet dort und der sagte uns, Uber, Airbnb sind in eine Lücke gestoßen, da im Silicon Valley gibt es zu wenig Taxis, zu wenig Wohnungen, also musste was her, eine Lösung. Und das haben die natürlich dann weltweit ausgerollt. War das deswegen so schwierig bei uns, weil wir doch dahingehend eine gute Infrastruktur haben, was Taxi und Hotellerie anbetrifft, dass das nicht von Deutschland aus so Fahrt aufgenommen hat?
Ich denke, das liegt eher an anderen Faktoren. Das ist vielleicht begünstigend schon, weil man auch bei sich in der Heimatstadt das Konzept schon sehr stark auf Nachfrage trifft und man das prüfen kann. Aber ich meine, ich habe da keine empirische Studie drüber gemacht, aber ich habe Airbnb als ein Beispiel sehr hautnah mitbekommen. Also als die Gründer mein Startup übernommen haben, waren sie 30 Leute in San Francisco, wir waren 5 in Deutschland, zusammen dann 35. Und dann hat dieser tägliche Austausch quasi stattgefunden, diese Zusammenarbeit. Und damals, am Anfang, haben wir über 40 Wettbewerber weltweit sehr nah beobachtet, die eigentlich das Gleiche gemacht haben. Das war so ein bisschen die Zeit dafür. Es wurde viel gesprochen, auch über Sharing Economy und so. Und es war naheliegend. Und mehrere Leute haben sich gedacht, ja, man könnte das halt auf Wohnungen anwenden. Ganz klar, da steckt so viel von unserem Kapital drin und die Miete macht viel von dem Einkommen aus und so weiter. Und es haben ganz viele eine ähnliche Lösung gehabt. Aber es gab einen Zeitpunkt innerhalb des ersten Jahres, wo ich da mitgearbeitet habe, wo einige, ach so, und das muss man noch kurz dazu sagen, in dem Augenblick, wo wir zusammengekommen sind, hatte Airbnb unter 15 Millionen Dollar geraced. Die haben dann im Endeffekt auch uns übernommen und uns dafür Anteile gegeben und nicht irgendwie Geld, weil die noch relativ weit auch am Anfang waren. Aber es war klar, dass sie in den USA schon Erfolg haben. Und später in dem ersten Jahr sind einige große Investoren quasi zusammengekommen und haben gesagt, es wird hier etwas geben und wir werden Airbnb zum Gewinner da drin machen. Und haben diesem noch immer relativ kleinen Team an dem Punkt 112 Millionen Dollar gegeben, was damals noch viel mehr erschien als heute. Es war ganz selten und ganz komisch. Und Airbnb war eines der ganz wenigen Unicorns dann plötzlich damit. Das heißt, man hat das Team damals fast too big to fail gemacht. Kurz danach, ein paar Monate danach, gab es eine erste ganz heftige Krise. Da wurde eine Wohnung oder ein Haus auseinandergenommen, teilweise abgebrannt und so weiter. Da war ganz viel los. Da war jemand, hat sich völlig daneben benommen und so weiter. Und man ist initial damit auch nicht optimal umgegangen, hat die Schuld so von sich gesagt, das ist dann euer eigenes Problem, wir sind nur die Plattform und so. Und dann mussten, plötzlich war Krise und vieles stand in Frage. Und dann wurden die besten Krisenberater und PR-Agenturen aus London und New York engagiert und so weiter. Und es wurde ganz viel raufgesteckt. Jetzt bauen wir aber richtig viele Trust and Safety Features und wir gehen richtig massiv dagegen, geben eine 1 Million Dollar Host Guarantee. Falls irgendjemandem noch was kaputt geht, zahlen wir die Schäden bis 1 Million Dollar. Das konnte man alles machen, weil plötzlich natürlich ganz viel Kohle da war. Das heißt, auf jeden Fall ist ein großes Element davon, warum es dann, welcher von diesen 40 Playern ist erfolgreich geworden, warum nicht Vimdoo oder Nineflats aus Deutschland, die auch schon in dem Space ein Stück weiter waren und zeitweise größer waren als Airbnb, was Ressourcen und Mitarbeiter anging, weil sich ganz massiv von einigen auch dahinter gestellt wurde. Es war auf jeden Fall eine solche Möglichkeiten, gibt es hier viel weniger. Man überhaupt danach zu fragen, dass man sagt, als Gründer komme ich jetzt auf die Idee, ich bin so früh, ich habe erste Traction und ich mache solche starken Ansagen und fordere erstmal überhaupt so viel. Das ist ein Element davon. Das andere ist dann, dass auch Leute da sind, die das machen können und bereit sind, da zu machen. Zu der Zeit war es noch so, es hat sich auch ein Stück weit geändert, dass einige der großen Investoren damals, also zum Beispiel Andreessen Horowitz damals noch, uns erklärt haben, dass sie ihre Investments in 50 Meilen um Central Road rum machen wollen. Die wollen mit dem Auto dahin fahren können. Es gibt da genug zu finden. Sie müssen nicht international reisen und so weiter. Mhm. Hat sich ein Stück weit jetzt geändert. Wir haben hier viel mehr Zugang. Es war vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren haben wir inzwischen viel mehr Zugang zu Venture Capital, auch in Deutschland. Aber das spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle, weil jedes Team hat unerwartete Herausforderungen, macht dann Fehler und so weiter. Und wenn so viel Backing schon plötzlich da ist, dann kann man das einfach natürlich nochmal überarbeiten, noch einen Anlauf nehmen oder die entsprechenden Agenturen engagieren, die einem dann aus der Krise wieder raushelfen können.
Carsharing ist ja so das Klassische, wenn man jetzt so an eine Sharing Economy im Mobilitäts- Bereich denkt. Trotzdem gibt es auch immer wieder Studien, die irgendwie sagen, das bringt in der Stadt gar nicht so viel, weil die Leute irgendwie dann nicht mehr in die Bahn steigen, sondern das Auto nehmen, dann sind die Straßen trotzdem voll. Und ich weiß nicht so, ich kenne nur sie aus Köln, da war es in den letzten Jahren eher so, dass diese Gebiete auch verkleinert wurden, wo man ein Auto leihen konnte. Und dann gab es ja auch noch die Fusion von Car2Go und DriveNow. Also wie zukunftsträchtig siehst du dieses Modell?
Also Carsharing hat sich ja in den letzten 10 Jahren so dynamisch entwickelt. Aber wenn man da die Anzahl Fahrzeuge zum Beispiel, die es in Europa, in europäischen Städten gibt, auftragen würde auf einen Graphen und dann vergleicht mit, wie schnell jetzt danach zum Beispiel Kickscooter hochgekommen sind, dann ist das halt viel, viel schneller. Es gibt einen Fahrzeugtyp für Städte, der halt wahrscheinlich viel besser geeignet ist als diese 1 Tonnen schweren Autos und so weiter. Auch viel günstiger im Einsatz natürlich einfach, in der Anschaffung, im Betrieb und so. Aber wir kennen auch Carsharing-Kunden, die auf unserer Plattform agieren, die profitabel sind. Wir haben Einblick in die Metrics und die Umsätze und so unserer Kunden und diskutieren das auch mit denen. Und Carsharing, genau wie die anderen Sharing-Dienste, sind ein Stück weit vielleicht ein Marketing-Spiel, aber auch ganz stark ein Operations-Spiel. Die Fahrzeuge im richtigen Augenblick an der richtigen Ecke zu haben und möglichst günstig dahinstellen zu können. Und da geht es halt ganz viel auch um Optimierung von Operations. Und da steht die Industrie insgesamt noch relativ weit am Anfang. Ich habe ursprünglich, so komme ich aus diesem Operations-Bereich, da habe ich drin diese Promotion angefangen, die ich aber nie beendet habe in der Zeit, wo wir andere Sachen gegründet haben und so. Und es gibt ganz viel Potenzial und Möglichkeiten durch Predictive Maintenance, durch besseres Demand Forecasting und so, das noch zu optimieren. Und man wäre überrascht teilweise, wenn man sich auch große Player anguckt, wie das bisher heute funktioniert. Da entwickelt sich die Industrie gerade so weiter. Wir hatten noch vor einem Jahr, dass das viele einfach überhaupt erstmal Fahrzeuge auf die Straße, ein gut funktionierendes Frontend, über das die Kunden buchen können. Und jetzt tauchen wir erst ein in so eine Phase, wo wir eigentlich primär im Backend auch softwareseitig wachsen, was der Endnutzer gar nicht mehr unbedingt sieht, aber wo die Operator jetzt quasi aufrüsten und besser werden, dann die Fahrzeuge eigentlich noch besser zu positionieren, mehr rauszuholen und so weiter. Das heißt, es wird das geben, aber wir glauben aber auch noch mehr geben, das wächst ja in Summe auch wenn es da auch wieder Schritte manchmal zurückgibt, der ein oder andere Anbieter dann wieder Geschäftsgebiete kleiner macht oder Städte rausgehen. Und wir sehen da aber auch noch quasi kommerziell so eine andere Dimension neben dem quasi profitabel machen der Operator. Ist es auch, wer ist dann überhaupt Operator? Also sind das dann in der Regel in den meisten europäischen Städten mittelfristig private Firmen? Oder sind das vielleicht die Städte selber, die ein gewisses Angebot quasi ausschreiben und dann bei sich haben wollen? Das ist ja in zum Beispiel Bikesharing heute der Fall. Also der Stadtrat in Hamburg und in vielen anderen deutschen Städten wird grob von der Stadt konzeptioniert. Die sagen, wir wollen das bitte stationsbasiert haben, weil das sieht ausgeräumter aus. Und wir wollen so und so viele Stationen, und zwar über alle Stadtteile verteilt, nicht nur in den vielleicht lukrativsten. Und dann sagen die, wer will das die nächsten Jahre für uns betreiben, und schreiben das aus. Und zuletzt hat das die deutsche Bahntochter DB Connect dann halt gewonnen. Mhm. Und beim nächsten Mal wird es wieder ausgeschrieben. Und es ist ein kleiner Schritt davon, dann zu sagen, dass vielleicht Städte auch in ihr Bikesharing auch E-Bikes aufnehmen oder auch Kickscooter und vielleicht nachher irgendwo in der öffentlichen Wahrnehmung auch so die Grenze zwischen dem ÖPNV und diesen Sharing-Angeboten quasi verschwimmt und innovative ÖPNV-Anbieter auch sagen, ja, neben Bussen haben wir auch zum Beispiel Elektroroller-Sharing im Angebot. Wir haben Stand heute in Deutschland 12 Städte als Kunden, die über uns quasi ihr Elektroroller-Sharing laufen lassen. Und dann haben die eine andere Sicht auf die Profitabilität, weil da geht es dann auch um Versorgung und so. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein profitables Geschäft sein, es soll nur so effizient wie möglich dargestellt werden. Der ÖPNV ist ja in Summe nicht profitabel, sondern es wird halt als eine Versorgung in der Stadt halt auch gesehen und anders gerechnet.
Du hast ja gerade erzählt, wie das mit Airbnb war, dass jetzt da die Venture Capitalisten quasi vorrangig im Silicon Valley investiert haben. Was müsste jetzt nötig sein, damit du mit deiner Plattform hier das große Ding machen kannst? Also nicht nur in Deutschland 12 Städte, sondern 30.000 Städte damit versorgst oder europaweit oder weltweit. Also wäre es möglich, da eine Plattform zu kreieren, die hart genug vorgeht und sagt, ich will das alles bei mir haben und bei mir kriegen die User, die das wollen, für jede Stadt XY. Ich war letztens in Norwegen, da musste ich in jeder Stadt eine neue App runterladen, um mir das Fahrrad auszuleihen. Also ich hatte dann 5 Apps drauf, dass das auch mal aufhört. Also in einer Plattform alles. Ist sehr das möglich über euch?
Also bei uns ist es ist ja so, dass, also wir sind in über 100 Städten und da sind dann ganz viele verschiedene Operator, die ihr eigenes Frontend haben, was technologisch auch bei uns jeweils gehostet ist. Aber es gibt im Augenblick kein Roaming zwischen diesen Anbietern, obwohl man eigentlich wieder auf dem gleichen Backend operiert. Das wird aber in Zukunft möglicherweise stärker kommen. Also wir arbeiten daran, das hat auch kommerzielle, nicht nur technische Fragen, quasi wie das dann abgerechnet wird, wenn ich als ein Free-Now-Nutzer jetzt in Norwegen bin und da über eine andere, wieder über die Free-Now-App nutze, aber eigentlich der Dienst von einem anderen kommt, wie das dann auch abgerechnet wird. Aber das ist absolut etwas, was kommen will, das Roaming zwischen diesen Diensten so. Was jetzt unsere eigenen Ressourcen angeht oder so, das hat sich das Bild schon stark verändert in den letzten 9 Jahren und wir haben Stand heute keinen Engpass mehr in der Aufnahme von Venture Capital für uns, weil wir international raisen, schon seit unserer Series A vor einigen Jahren. Der Lead damals war ein Venture Capitalist aus San Francisco und seither sind die meisten neuen Investoren aus Amerika oder England. Und wir haben letztes Jahr nochmal mehr Finanzierung aufgenommen und viele Ressourcen so und glauben, dass das bis zu einem Break-Even reichen wird, kein weiteres Funding geben muss, jedenfalls nicht, um Geld aufzunehmen, vielleicht eher um anderen Shareholdern dann einen Exit zu ermöglichen. Aber es gibt da im Augenblick keinen Engpass in dieser Versorgung, wenn man bereit ist, international zu raisen, dafür vielleicht dann auch exzessiv zu reisen. So. Das haben wir immer gemacht, dass wir auch VCs vielleicht in einem Hangout hatten oder in einem Videocall hatten und die fanden das ganz interessant und dann heißt es, ja, wann könnt ihr in unsere Partnerrunde kommen? Ihr müsst dann in Person euch vorstellen, allen, und dann wird abgestimmt, einstimmig wird investiert. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht am Freitag. Ich dachte, ihr seid in Deutschland. Ja, aber das ist so, also wir fliegen dann morgen oder übermorgen dahin eventuell ohne Übernachtung noch am selben Abend spät mit dem letzten wieder raus zurück. Das haben wir halt wirklich immer wieder gemacht in diesen Phasen, wo wir Fundraising gemacht haben. Es ist dann ein bisschen anstrengend, aber es geht dann halt ein paar Wochen und das kann man auf jeden Fall machen. Und die sitzen ja, das ist ja auch, gibt Statistiken darüber, auf wie viel Kapital sitzen VCs im Augenblick, investiert und auch noch nicht investiert, was quasi bereit liegt als Dry Powder. Und das ist halt auf Rekordniveau hoch. Deshalb bin ich auch kritisch, was jetzt irgendwie Staatsförderung von VC-Investment in Startups angeht oder so. Aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig, aber haben halt eben auch VC-Beteiligte für Lobbyarbeit betrieben. Man kommt an das Kapital ran, wenn man das vernünftig und oft genug pitcht. Da ist dann auch ein Glücksfaktor dabei. Unsere Series A, es waren über 30 Partner von diesen Partnerrunden, die ich gerade gemacht habe. Und da fährt man dann nach Luxemburg, nach London, nach hier und da und kriegt 30 oder 35 Mal Nein, bis der Erste sagt, ja, das finde ich gut. Weil man selber iteriert über die Zeit und dann auch irgendwann einen gefunden hat, der vielleicht genau das sucht. Und dann, wenn der Erste ja sagt, es ist wie ein Domino-Effekt, dann hören die anderen, oh, der ist da irgendwie drin, das scheint doch gut zu sein, dann kommen immer mehr und dann hast du seine Runde quasi zusammen. Aber da sehe ich heute keinen strukturellen Engpass mehr, wenn man bereit ist, dem auch ein bisschen hinterherzugehen.
Wie kann sich denn so das Sharing-Geschäft noch verändern? Ihr habt ja jetzt die Corona-Krise oder hast du vor allem genutzt, um We All Move ins Leben zu rufen? Das ist eine Plattform, die Angebote noch mehr bündeln soll. Was bedeutet das genau?
Ja, das war eine Sache, die wir mit dem World Economic Forum zusammen gemacht haben, mit denen wir schon etwas länger so auf der Content-Seite zusammenarbeiten, wo wir mit dazu beitragen, quasi so Vorstellungen über Mobilität der Zukunft zu entwickeln und die dann auch zu Entscheidungsträgern zu treiben. So. Wir haben mit Wunder Mobility in unserer Firma eigentlich drei Aspekte unserer Vision, was wir machen wollen. Das eine ist, dass wir eine bestimmte Veränderung in der Welt vorantreiben wollen. Da gibt es große Missstände, was Mobilität in Städten im Augenblick angeht. Dann, dass wir eine profitable Softwarefirma bauen wollen und dann etwas drüber, wie wir auch arbeiten wollen, was für ein Arbeitsumfeld wir für uns selber und unser Team schaffen wollen. So. Und deshalb haben wir diese Zusammenarbeit mit dem World Economic Forum, wo wir eben auch inhaltlich beitragen und dann rausgehen. Und in dieser Krise war das so, dass einerseits bei vielen Kunden von uns, die auf unserer Plattform sind, die Flotten nicht ausgelastet waren oder auch ganz stillstehen mussten. Und andererseits gab es ja viele private Initiative, wo Leute Sachen aufgezogen haben, die vielleicht dafür gut Fahrzeuge genutzt hätten nutzen können. Das war ein Kochen für Helden in Hamburg oder lauter Initiativen weltweit, die jetzt irgendwas machen und dafür eigentlich gut Fahrzeuge brauchen könnten. Und das weiß man manchmal nicht voneinander, wer ist bereit, jetzt Fahrzeuge zu geben oder auch welche Initiativen gibt es bei uns lokal. Und das war diese We All Move Geschichte, die dann über ja ganz viele große Partner auch geteilt wurde. World Economic Forum hat seine, aber auch ShareNow und Sixt und solche Leute, die dann das über ihre Channels verteilt haben, gesagt haben, hier gibt es die Übersicht weltweit, wer bietet was an und wer sucht was. Und das, so ein bisschen die freien Kapazitäten, was die vorhanden sind in unserer Industrie, dann eben mit sozialem Engagement halt auch zusammenzubringen.
Ja, ich meine, das ist ja ein schönes Beispiel, wie Technologie helfen kann, ne? Oder wie man Technologie verbinden kann, was Gutes zu tun. Glaubst du, dass solche Kooperationen auf so einer Charity-Ebene auch was Nachhaltiges sind, dass sowas auch, sag ich mal, über Corona hinweg dauert, wie lange Corona auch immer noch da sein wird, weiß ja keiner, aber...
Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist da, zwei Sachen daraus wachsen zu lassen. Das eine, dass das weitergeht, was wir da jetzt haben. Man kann ja so ein Matching betreiben zwischen welchen, die Assets haben und bereit sind, und anderen, die was suchen. Und das zweite ist, daraus auch so eine Art Interessensvertretung einfach erwachsen ist. Manchmal müssen Leute, die in diesem neuen Thema arbeiten, sich überhaupt noch miteinander kennenlernen. Es gibt heute keinen Verband New Mobility. Und man kann sich überlegen, inwieweit diese Themen vom VDA zum Beispiel schon richtig vertreten werden, der ja nun primär andere Probleme hat, sag ich mal. Und deshalb hat das auch schon dazu geführt, dass da in dieser Gruppe Positionen formuliert wurden, die dann zum Beispiel mit einer Stimme an Städte herangetragen wurden, die dann auch sofort zu Änderungen geführt haben. Ja, das war voll interessant.
Ja, weil man das Thema Verband jetzt schon angesprochen haben. Also jetzt wurde das Personenbeförderungsgesetz ja ein bisschen geändert. Ich meine, Herr Scheuer ist wieder eingeknickt vor der Taxiindustrie. Wie siehst du das jetzt Hand aufs Herz mal persönlich auch? Also tun die Verbandsvertreter zum Beispiel der Taxi-Innung und so weiter ihren Angestellten einen Gefallen, indem sie so weitermachen? Weil am Ende geht es ja um die Zukunft. Und es hat sich doch immer wieder gezeigt, dass man sich am Ende nicht wehren kann gegen Erneuerung und so weiter. Also das, siehst du das ähnlich oder hast du da eine ganz andere Meinung? Sagst, das passt schon so jetzt, wie es jetzt ist und ja, irgendwann kommt die Veränderung und oder hätte man das einfach streichen müssen, auch diese Rückholproblematik beim Personenbeförderungsgesetz?
Also ich denke, dass man sich schon sehr lange, also mit Hilfe der Regulierung gegen Veränderungen wehren kann, ne? Dass es da ganz extreme Beispiele gibt. Und dass es auch völlig legitim ist, dass jeder seine eigene Lobbyarbeit sozusagen betreibt und was ihm selber und seiner Gruppe am meisten bringt. Und die Aufgabe der Politik ist halt, dann zu überlegen, was wohl insgesamt für Deutschland zum Beispiel dann am besten wäre. Und da gibt es ein paar Engpässe auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn wir über Regulierung sprechen, einfach welche Daten haben zum Beispiel Abgeordnete zur Verfügung. Ich habe am Anfang, vor 6 Jahren, als wir selber Ridesharing in Deutschland gestartet haben, war ich sehr direkt involviert, so 1,5 Jahre lang, in dieser ganzen Personenbeförderungsgesetz-Debatte. Ich habe jeden der gut 30 Bundestagsabgeordneten, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann zu der Zeit einzeln getroffen und denen versucht, ja, bestimmte sozusagen Sachen, Informationen mitzubringen und so weiter. Und das ist sehr, sehr schwierig. Also da gibt es einen damals für Verkehr Zuständigen der CDU, also ja auch eine wichtige Partei, der, nachdem wir eine Stunde über Apps und so weiter gesprochen haben, mich an seinen Kollegen für Elektromobilität verwiesen hat, weil er das noch nicht anders einordnen konnte. Und die haben teilweise sehr kleine Teams auch selber. Man denkt, das ist ja ein super wichtiges Amt und so weiter, dass man dann auch sie einen irgendwie ein Büro haben und einen Chief of Staff und so weiter und das alles aufbereitet bekommen und irgendwie ihren eigenen Research machen. Das ist aber denn nicht so. Da gibt es dann im Meeting, ins Meeting kommt ein Praktikant mit, der jetzt aber auch eigentlich nur die Lobbypapiere von verschiedenen so ein bisschen zusammentragen konnte oder so. Da sehe ich einen großen Engpass und es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass diese Entscheider wirklich auch neutrale Informationen zusammensammeln können und so weiter. Aber, und dann, der nächste Engpass ist dann die Geschwindigkeit, mit der interagiert wird. Also da hieß es zum Beispiel, wir haben nun einen Koalitionsvertrag gemacht und den arbeiten wir erstmal ab. Eigentlich, also das Thema ist interessant, aber für die nächste Legislaturperiode, also dann in 3 Jahren so. Also da wurde mir damals schon gesagt, das wird irgendwann kommen, wir müssen daran, ist ja offensichtlich veraltet, irgendwas wird kommen, aber eher in 5 bis 6 Jahren, nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, das ist sehr schwierig. Da bleibt einem dann eigentlich nur die Wahl, quasi international zu agieren. Das haben wir dann auch gemacht. Aber es ist ein struktureller Nachteil, wenn man sein Produkt dann irgendwie in anderen europäischen Städten betreibt und eigentlich nicht so richtig jeden Tag mit den Nutzern im Gespräch ist. Ich finde nachher diese Frage auch, was es da genau geben sollte, zum Beispiel in Mobilität in Städten, ob das völlig frei sein sollte, wie eine Zeit lang in den USA. Jeder darf mit seinem Auto quasi Fahrer sein und dafür Geld bekommen oder total reguliert. Das ist eine politische Frage. Das auch hat sicher sollte man sicherlich nicht dem Uber oder einem anderen Unternehmen das White Paper lesen und sagen, das ist die Lösung, sondern da muss man als Politiker die Ressourcen haben, das alles irgendwie zu konsumieren und zu aggregieren und eine eigene Devise zu entwickeln. So. Das haben die teilweise, glaube ich, nicht.
Was ist denn so deine Vision von neuer Mobilität für, sag ich mal, groß gedacht in 10 Jahren? Haben wir da überhaupt noch ein eigenes Auto? Oder was ist so deine neue Mobilitätsvision? Ich glaube, da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Stadt und Land natürlich. Aber wenn wir jetzt einmal kurz bei der Stadt bleiben.
Ja, also wir haben zwei große Annahmen darüber, die so ein bisschen auch dann in Unternehmensstrategie fließen und beeinflussen, wo wir dann investieren. Das eine ist, dass zwar alles digitaler wird und digital abgerechnet und so, aber es halt nicht monopolisiert wird, sondern dass es so einen Longtail von Anbietern geben wird. Es ist lokal sehr stark unterschiedlich ausgeprägt. Es hat viel mit Operations vor Ort zu tun und so weiter. Die Eintrittsbarrieren werden durch Plattformen wie uns immer geringer. Jeder kann mit relativ überschaubarem Aufwand nun sein eigenes Kickscooter-Sharing launchen zum Beispiel. Und das ist eines. Es wird so eine große Vielfalt von Angeboten geben mit ganz vielen auch lokalen Betreibern. Und es wird nicht oligopolisiert durch einige wenige. Und das zweite ist dann quasi die Rolle der Städte, wo wir denken, dass die halt oft noch sehr unterschätzt ist. Dass sie nicht nur regulierend eingreifen und sagen, nun will ich alles genau sehen und ich mache irgendwie einen Tender, es dürfen maximal 5 bei mir. Das haben wir ja heute schon. Paris und London machen 50% des europäischen Ridesharing-Marktes aus, diese beiden Städte. Und die sagen, bewerbt euch bitte und wir werden dann 5 aussuchen, die bei uns fahren dürfen. Also das ist kein völlig freier Markt. Aber es wird noch darüber hinaus dann einfach gehen, dass sie sagen, eigentlich, wir haben große Busse, die durch die Gegend fahren. Nun haben wir aber auch kleinere Fahrzeuge, die dynamisch geroutet werden. Und die Stadt selber bietet quasi auch Pooled Ridesharing an. So. Ja. Da wird das aus meiner Sicht hingehen, dass das mehr und mehr also sich halt digitalisiert. Nicht, ich kaufe mein eigenes Auto beim Händler und habe das jetzt 6 Jahre lang und fahre genau nur das, sondern ich nehme diese Dienste, ich nehme einen Mix von verschiedenen Diensten digital in Anspruch. Die werden von ja sehr vielen Playern bereitgestellt teilweise auch von den Städten selber sehr stark vorgegeben.
Aber das
oder
heißt dann, die Autohersteller haben Probleme, wenn die nicht noch mehr umschiften oder verkaufen nur noch auf dem Land oder...
Also da gibt's ja so interessante Zahlen dazu, auch von McKinsey teilweise, wie sich wohl der Umsatzpool der Autoindustrie entwickelt und so. Und da gibt es ganz viele überlagernde Effekte. Was ich gerade so beschrieben habe, war so ein bisschen Städte in Westeuropa gedacht. Es gibt aber Regionen der Welt, wo der Absatz von Autos noch lange stark steigen wird, weil zum Beispiel eine wachsende Mittelschicht erstmalig ihr eigenes Auto haben will oder das auch als Statussymbol nach wie vor wichtig ist und so weiter und dann viel Geld für ausgeben will. Und deshalb sagt ja zum Beispiel McKinsey den Autoherstellern, zumindest in den Sachen, die ich dann öffentlich lesen kann. Also ihr habt auch noch, also dieser Umsatzpool wird auch noch weiter steigen. Man kann auch mit dem reinen Autoverkauf einige Jahre lang noch mehr Geld verdienen als zuletzt. Aber es gibt halt so einen neuen Bereich im Revenue Pool für Mobilität, der in diesen digitalen Diensten liegt. Und das wächst halt viel schneller. Und je nachdem, wo man in der Region sich befindet, ob halt, ja, wo auf der Welt und ob dann Stadt oder Land ändert sich das sehr stark. Mhm. Wenn man sagen würde, wie viel Umsatz kann man wohl die nächsten Jahre machen im Verkauf von Autos an Hamburger und Berliner, das ist schwierig. Das wird sicherlich sinken. Aber wie viel Absatz kann Volkswagen weltweit die nächsten Jahre machen, dann wird das vielleicht sogar noch steigen. Und dann ist die Frage quasi, ja, das ist ja auch so eine Art Einladung, sich darauf noch eine Zeit lang vielleicht eher zu konzentrieren oder auszuruhen. Ja. Also ignoriert man dann das andere erstmal? Da haben wir ja im Augenblick, machen wir Schritte zurück. VW und Daimler haben, also sind ambitioniert unter ihren vorherigen CEOs in dieses Joint Venture gestartet. Und jetzt will der neue BMW-CEO da vielleicht weniger machen. Sagt, wir sind Flugzeugbauer und keine Airline. Bitte darauf konzentrieren. Und Daimler hat auch sicherlich geht auch durch eine Priorisierung. Es war auch öffentlich zuletzt, dass da abgebaut wurde in dem Bereich. Das ist einerseits sicherlich, das macht mir Sorgen, aber andererseits maße ich mir auch nicht an, sagen, da das ganze Bild zu sehen. Da sind sicherlich einfach auch Dinge zu priorisieren, die wir von außen nicht ganz überblicken, warum man da nicht vielleicht so stark vorangehen kann, wie wir uns das wünschen würden.
Wenn man noch mal ein bisschen, ich würde trotzdem noch mal, weil Frauke fragt ja nach der näheren Zukunft, 10 Jahre, trotzdem wird ja viel gehypt, wenn wir jetzt autonomes Fahren nehmen oder Flugtaxis oder ähnliche Stichwörter, die ja gerade Frank Thelen zum Beispiel sehr hypt. Wie siehst du solche Dinge, können die uns in Zukunft wirklich entlasten? Und siehst du das in näherer Zukunft oder bist du da ähnlich wie ein berühmter Philosoph letztens sagte, das kommt nie und nimmer?
Klar kommt autonomes Fahren, es gibt es ja heute schon. Waymo betreibt Ridesharing öffentlich für jeden zugänglich in Teilen von Phoenix mit autonomen Autos. San Francisco fahren die ganze Zeit die autonomen Autos durch die Gegend. Natürlich mit Programmierern drin, die dann irgendwie noch alles optimieren und so, aber also das auf jeden Fall. Und ob uns das dann entlastet, ist steht auf einem ganz anderen Stern. Es wird ja davon ausgegangen, dass wenn das nicht intensiv reguliert wird, es zu mehr Fahrten führen wird. Weil ich, wenn ich privat ein autonomes Auto hätte, natürlich sagen würde, gut, jetzt bin ich hier, du kannst zurückfahren und dann holst du nachher vielleicht unsere Kinder von der Kita ab und so und zwischendurch gehst du noch einkaufen und so und dann gibt's lauter Leerfahrten, die es heute gar nicht gibt. Also hat extremes Verkehrsverstopfungspotenzial das autonome Auto auch auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall kommen, was die Flugbeförderung angeht, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema, viel weiter in der Nische, wird es auch auf jeden Fall geben und gibt es ja heute in manchen Städten auch, ist in Deutschland manchmal nicht so bewusst, aber einer unserer Investoren kommt aus New York, deren Büro ist in Manhattan und als ich da war, fragen die danach, wie kommst du jetzt zum Flughafen zurück? Dann nimm doch einen Hubschrauber, denke ich, wovon redet ihr? Ihr lebt in einer anderen Welt, nur noch einen Hubschrauber. Aber der Fakt war quasi, es gibt alle 10 Minuten von diesem Landeplatz aus in Manhattan einen Hubschrauberflug zu JFK und es kostet dann ungefähr $100, während der Lyft-Ride $70 kostet. Okay. Da gehen dann alle 10 Minuten irgendwie 10 Leute rein. Und dann kann man sich fragen, wenn es knapp wird oder brauche ich den Stress, ich weiß nicht, wie lange es dauert, stecke ich im Stau fest. Das ist gar nicht so absurd. Das heißt, es gibt das in manchen Bereichen schon, es wird dann natürlich noch viel weiter gehen darüber hinaus. Aber trotzdem wird das irgendwie doch eine Nische bleiben, wenn man über alle Trips in einer Stadt spricht. Autonom kommt dann viel eher. Ja, und da ist auch so ein Sorgenthema, weil das, was war in den letzten Wochen in den Nachrichten, nämlich auch natürlich, dass da wieder das Investment der deutschen Autostelle zurückgefahren wird. Kooperationen, die erst vor kurzem eingegangen wurden, wieder aufgelöst werden und so. Ja. Also da gibt es gibt große, man muss sich wirklich ernsthaft darüber Sorgen machen. Das ist auch vielleicht kein so langwieriger Prozess, wie wir mal gedacht haben, noch vor einem halben Jahr, was Beschäftigung und Wertschöpfung und so in der deutschen Mobilitätsindustrie halt angeht, verglichen mit anderen Teilen der Welt und was es dann auch für Deutschland insgesamt bedeutet. Es ist ja dann kein Nischenthema mehr, sondern jeder 5. Arbeitsplatz hängt dann irgendwie indirekt da dran.
Wie bewegst du dich denn vorwärts? Auto? Fahrrad?
Ja, eine große Mischung von Dingen. Also zur Arbeit komme ich entweder mit einem Elektroscooter oder mit einem Fahrrad. Hängt dann davon ab. Ja, Fahrrad ist 10 Kilometer und geht berghoch und dann will man jeden Tag da fahren oder setzt mich auf den Scooter, ist ein bisschen bequemer, fährt damit am Verkehr immer noch vorbei. Aber in meiner Woche insgesamt bin ich auch immer wieder mit dem Auto unterwegs. Wir bekommen in ein paar Wochen unser drittes Kind. Die sind alle ganz, ganz klein, dann haben die auch viel Gepäck und so. Mhm. Und ja, dann hast du Kindersitze und so und da fährst du nicht, da schleppst du nicht zwei Kindersitze und Rucksack und so weiter ein paar hundert Meter weit zu einem Carsharing. Du brauchst dann auch, wenn du so unterwegs bist mit Familie, dann vielleicht wieder ein Auto. Das ist ein großer Mix durch die Stadt. Und das ist ja auch voll interessant, wird manchmal so übersehen. Also wer fährt was, gibt es eigentlich nicht. Es gibt, jeder hat so ein Portfolio, so ein Mix. Und du kannst quasi von einzelnen Nutzern das Portfolio verändern. Du kannst bei mir weitere 20% der Strecken quasi dem Auto abnehmen und woanders hintun. Ja.
Ja, wünsche dir da nicht manchmal. Ich habe mir das damals gewünscht, als meine Kinder noch klein waren. Ach, der Autoanbieter könnte mir doch eigentlich hier eher einen Kleinwagen verkaufen und zusätzlich dreimal im Jahr ein größeres ausleihen oder so. Das geht einfach nicht in Deutschland. Und
na, also das wir kommen, ich muss sagen, wir kommen dem doch sehr nahe, auch mit dem, was Sixt im Augenblick auf die Beine stellt. Also da sind ja recht weit voraus, haben erst vor kurzem, vor einem Jahr ungefähr, vielleicht ihr Programm gelauncht, aber gehen sehr schnell voran. Was wir da im Endeffekt heute haben, ist ja, wenn man halbwegs zentral wohnt, verschiedenste Fahrzeuge auf die unmittelbare Nachbarschaft verteilt, die ich nun minutenweise zu einer attraktiven Rate haben kann oder ich wechsle automatisch in die normale Tagesrate. Und jetzt ganz als letztes gelauncht auch noch das quasi Abo-Modell. Also ich kann es auch monatelang behalten und zahle trotzdem eigentlich nur eine normale Leasingrate. Das, und eben auch mit einer großen Auswahl von Autos. Also das ist schon, man kommt dieser Vorstellung, ich könnte jederzeit das Auto, was ich brauche, nehmen und auch, wenn ich will, aus Versehen vielleicht monatelang behalten und zahle trotzdem nicht mehr, als hätte ich mich irgendwann mal auf ein normales Leasing festgelegt. Wir kommen dem schon eigentlich immer näher. Es ist schon so die Hürde, jetzt noch loszugehen und sich ein eigenes Auto fix zu kaufen, das macht halt zunehmend auf jeden Fall weniger Sinn. Und wir sehen, wie massiv trotzdem die Autos in den Markt gepusht werden. Die deutschen Autohersteller haben offenbar ungefähr 17 Millionen Euro fertig produzierte Autos rumstehen. Die werden jetzt reingedrückt. Wenn man jetzt auf Seiten wie LeasingTime geht, dann sieht man ein Volvo XC90, ein großes SUV mit 7 Sitzplätzen als Hybrid, also mit Elektroförderung drin, für 210 Euro im Monat. Für 18 Monate 15.000 Kilometer pro Jahr. Absurd günstig. Günstiger, als wenn ich mit meinem alten Volvo in die Werkstatt fahre. Das kostet nämlich über 2.000 pro Jahr. Und das heißt, es ist so eine Art, ja, die Amerikaner würden sagen so Force-Feeding. Du bist eigentlich schon satt, aber es wird dir halt noch mehr reingedrückt. Nimm es einfach so. Du wirst gemästet quasi. Und das ist im Augenblick halt die Situation im Leasing, aber auch in den, auch ein Stück weit durchs Carsharing, wenn man das so sieht. Also wir haben, Ich würde gerne mal wissen, mit welchem Discount Sixt quasi die Dieselfahrzeuge von VW zuletzt abgenommen hat. Das sind primär Diesel, die da im Carsharing stehen. Und die werden uns für teilweise 9 oder 15 Cent pro Minute jetzt angeboten, wo ich eine halbe Stunde lang für am Ende 2,5 Euro durch die ganze Stadt fahre mit so einem Carsharer. Also gleicher Preis wie ein Bus nehmen, geht aber viel, viel schneller. Ist auch so eine Art Force-Feeding, was da stattfindet. Da ist aus meiner Sicht schon Raum für Regulierung, wo eine Stadt sagen könnte, ja, wie will ich denn so den Mix haben und soll es möglich sein, für 2,50 Euro durch die ganze Stadt mit einem Dieselgolf zu fahren? Oder versuche ich auch auf das Pricing, zum Beispiel von Carsharing, hier Einfluss zu nehmen? Das wäre ja nicht absurd. Wenn ich das Pricing von Ridesharing reguliere, kann ich auch das Pricing von Carsharing ein Stück weit regulieren.
So. Ja, ihr habt Corona ja für Zukäufe genutzt, die Zeit. Unter anderem so ein australisches Startup. Plant ihr da noch mehr in die Richtung?
Ja, da ist noch mehr gelaufen. Wir haben aber noch nicht mehr veröffentlicht sozusagen, weil wir wollten das erste gleich schnell veröffentlichen, weil wir quasi einfach zeigen wollten und sagen wollten, wir haben daran Interesse. Also wenn jemand eine Idee hat so, und dann haben sich danach auch mehr gemeldet. Wir wollen ein Portfolio von Tech-Lösungen weiter ausbauen. Wir wollen so eine Art Bosch für New Mobility werden, wo du nicht hingehst und weißt, die haben die eine Lösung, sondern ja, die haben, also wenn du was in dem Bereich brauchst, dann haben die das wahrscheinlich. Und wir, jetzt ist eine gute Zeit, weitere Tech oder auch Talente noch mit dazu zu holen, weil sich da die Konditionen stark verändert haben zuletzt. Ja.
Also eure, Achtung, Wortspiel, Wunderlist ist noch voll gefüllt in Sachen Zukäufen, oder?
Es gibt eine strukturierte Arbeit daran, wo in verschiedenen Phasen quasi so Gespräche jetzt stattfinden, inklusive mehrere in der Due Diligence Phase, und wir haben weitere Agreements geschlossen, die uns quasi den Zugang zu IP sichern, von der wir denken, dass die halt auch im Markt wichtig sein wird. Und dann gehen wir da teilweise so vor, dass wir im Endeffekt, also mit diesem australischen Beispiel, das wir gebracht haben, war die Arbeit für uns nicht getan, sondern wir haben im Augenblick mehr Leute da drauf, als dieses Team ja initial war, auch mehr Programmierer zum Beispiel, um das zu nehmen und nochmal stark quasi aufzuwerten, skalierbarer zu machen und so weiter, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, auf dieses Produkt ja sehr große Kunden zu bringen, die da vorher, mit denen die vorher nicht gesprochen haben. So. Und dafür müssen wir das ein Stück weit aufrüsten und bei uns integrieren. Und da machen wir jetzt halt zunehmend auch so ein Mix, dass wir nicht unbedingt alles von Scratch komplett entwickeln, sondern auch einfach Dinge, die schon funktionieren, mit dazu nehmen. Was ja im Endeffekt auch, wenn man sich größere Tech-Player anguckt, die viel größer sind als wir, oft ein Weg ist, wie die wachsen. Google hat in manchen Jahren 100 oder 200 Zukäufe gemacht und ist ständig so unterwegs, dass sie halt auch gucken, was passiert, und dann übernehmen, integrieren, aufbauen. Und das fangen wir halt auch an, langsam vorsichtig zu machen. Das ist halt im Endeffekt im Augenblick eine sehr fragmentierte Industrie, die sich weiter konsolidieren wird.
Ja, dann ja, lohnt cool. sich ja nochmal ein neues Gespräch. Ein
Google genau. der Mobilität.
Genau.
Der New Mobility. Wir stellen immer eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast kennst.
Genau, nach einer Schulnote 1 bis 6, wie du deinen Bereich bewertest in Deutschland. Jetzt natürlich nicht deine Firma, sondern eher, sag ich mal, Deutschlands Offenheit für Mobilität. New Mobility,
genau. Ja. Also Voraussetzung auch.
So insgesamt politische Voraussetzungen, die wie die Menschen so drauf sind in dem Bereich.
Also da würde ich unterscheiden zwischen den Nutzern, was wir auf der Straße haben, was Leute gerne auch ausprobieren und so weiter, und dem, was dann an Technologie von hier kommt und gebaut wird.
Ja.
Weil im Nutzen sind wir recht weit voraus. Wir haben inzwischen in Hamburg und Berlin und vielen, vielen anderen Städten sehr viel Angebot. Berlin ist quasi die Sharing-Hauptstadt Europas. Es gibt sehr viel Carsharing, Bikesharing, Scootersharing und so. Die Leute nehmen das, die Nutzer nehmen das extrem an. Aber wenn wir dann überlegen, wie viel von den Fahrzeugen oder der Hardware, die da drin steckt, oder auch von der Software, die das enabled, wird bis jetzt hier gebaut, dann ist das halt sehr wenig. So, es gibt einen Longtail von Anbietern, von kleineren Anbietern, die in dem Bereich Software bauen und so weiter, von denen auch einige in Deutschland vorhanden sind. Aber es gibt sonst keine anderen Player, die signifikant Umsatz in dem Bereich machen. In Deutschland.
Also welche Note?
Also auf dem ersten sind wir, auf dem Nutzen sind wir wahrscheinlich so eine 2 plus. Da gibt es welche, die sind noch verrückter, aber wir machen da sehr viel. Und auf dem selber Bauen sind wir vielleicht eher eine 4. So, wir haben was, aber man muss sich Sorgen machen.
Aha. Ja. Na, da seid ihr ja dran, das zu verbessern.
Danke, Gunnar.
Ja, danke.
Sehr gerne.